Hallo an alle, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Meyers Machtcafé. Mein Name ist Magdalena Riedel und wie immer begrüße ich euch alle ganz herzlich gemeinsam mit Dominik Meyer, Gründer und Inhaber von Miller & Meyer Consulting, der das Gespräch heute führen wird. Und unser Thema heute ist die Macht der Ressourcen, Segen oder Fluch. Und wir wollen heute wieder sprechen über den Russland-Ukraine-Konflikt. Wir hatten ja schon vor ein paar Wochen eine Veranstaltung dazu mit Herrn Professor Carlo Masala, mit dem wir ein bisschen mehr über die militärischen und sicherheitspolitischen Hintergründe gesprochen haben. Und heute wollen wir uns ein bisschen mehr auf die ökonomischen Machtressourcen und auch auf das Thema Energiepolitik konzentrieren. Und dafür haben wir heute bei uns Herrn Ralf Füchs, den Mitbegründer vom Zentrum Liberale Moderne in Berlin und langjähriger Vorstand von der Heinrich-Böll-Stiftung. Herr Füchs ist ja auch ein langjähriger Experte, hat ja auch sehr viel in den letzten Wochen dazu publiziert, veröffentlicht, Interviews gegeben, also super spannend. Wir freuen uns, dass Sie hier sind bei uns. Genau, und dann würde ich an dich direkt übergeben, Dominik.
Ja, Magdalena, herzlichen Dank. Lieber Ralf Füchs, wir kennen uns schon aus dem Digipol-Beirat der Deutschen Gesellschaft für Politikberatung und wir wissen, Sie sind ein nicht nur streitbar, sondern ein höchst spannender Diskutant. Deswegen freue ich mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Lieber Herr Füchs, wir haben gesagt, Macht der Ressourcen. Wir haben große Diskussionen, gerade auch in unserer Berliner Szene, zwischen ökonomischer Macht, militärischer Macht und der neuen Form von Informationsmacht als Social Media. Die Bedeutung sagen von informativer Kriegsführung der Moderne, ein sehr neuer Punkt. Ich würde gerne mal damit einsteigen in der Frage, wie bedeutend ist diese Informationsmacht geworden in der sozialen Medienwelt für Politikentscheidungen gegenüber ökonomischer und militärischer Macht? So die Macht der Bilder in der ganz modernen Live-Welt sozusagen.
Spannende Frage. Es ist nicht ganz neu, schon sagen in Kriegen des letzten Jahrhunderts ging es natürlich auch immer um Informationsmacht, um Propaganda zur Mobilisierung oder Demobilisierung. Ja. Also Mobilisierung der Heimatfront und Demobilisierung des Gegners, das ist im Grunde immer noch sagen, das Schema, aber natürlich haben sich die informativen Machtressourcen inzwischen multipliziert mit den vor allem sozialen Medien und man muss anerkennen, dass Russland da in der Champions League spielt und sehr früh erkannt hat die Bedeutung digitaler Medien für die Beeinflussung von Öffentlichkeiten und damit indirekt natürlich auch für die Einwirkung auf politische Entscheidungen des Westens bis hin zur Manipulation von Wahlen. Wie ausschlaggebend das am Ende ist, das wage ich nicht zu beziffern. Aber klar ist, dass es ein relevanter Faktor ist. Das gilt auch für die Fähigkeit Russlands, diesen Krieg gegenüber der eigenen Bevölkerung zu legitimieren und Proteste schon im Ansatz zu verhindern. Das ist nicht nur eine Frage der Repression, sondern natürlich auch der ideologischen Mobilisierung und Gleichschaltung. Und wenn man, ich selbst spreche nicht Russisch, aber wir haben zahlreiche russischsprachige Mitarbeiterinnen bei uns im Team, wenn man sich die russische Staatspropaganda zu Gemüte führt in ihrer ganzen Brutalität, dann ist das schon eine sehr machtvolle Maschinerie, vor allem wenn sie einhergeht mit der Unterdrückung aller alternativen Informationsquellen und Medien, was ja in Russland der Fall ist. Also ja, faktisch inzwischen fast ein Medienmonopol des Staates und kremlnaher Oligarchen. Also ja, und Ökonomie spielt natürlich eine Rolle bei der Frage, wie lange kann ein Krieg durchgehalten werden. Das ist auch keine neue Erkenntnis. Letztlich ist der Zweite Weltkrieg maßgeblich durch den Kriegseintritt der USA mitentschieden worden, bis hin zur massenhaften Lieferungen von Waffen an die Sowjetunion. Also die überlegene letztlich doch ökonomische Macht der Alliierten hat eine wesentliche Rolle gespielt, um Hitler-Deutschland militärisch dann am Ende auch in die Knie zu zwingen. Und ja gut, jeder Krieg, um auf die dritte Dimension zu kommen, wird letztlich auf dem Schlachtfeld entschieden. Insofern Military Power matters, klar.
Ja, ganz spannend. Ich will nur mal nachhaken. Sie haben ja schon von der ideologischen Mobilisierung gesprochen. Jeder Krieg braucht Mobilisierung und auch dann natürlich auch Propaganda. Aber ist es dann so, dass sogar die informative Macht der Ressourcen so stark geworden ist, dass die ökonomische Macht damit auch getragen wird? Also auch, dass man sagen kann, man kann ökonomische Macht ausblenden, gerade in dem Sanktionsbereich, wo wir auch noch gleich drauf kommen, um sozusagen da auszugleichen.
Nicht auf die Dauer. Sagen auf die Dauer können Sie sagen, die Ökonomie nicht betrügen. Also dann, natürlich kommt es auf die Fähigkeit an, Waffen und Munition zu produzieren, die ganze Kriegsmaschine zu finanzieren, auch die Ökonomie im Hinterland einigermaßen am Laufen zu halten, damit es keine großen sozialen Verwerfungen in dem kriegführenden Land gibt. Das war übrigens eine der Maxime von Hitler im Zweiten Weltkrieg. Die Deutschen sollten, anders als im Ersten Weltkrieg, nicht hungern und sollten nicht sozial bluten für den Krieg. Das war eine der wesentlichen Konsequenzen, die er aus dem Ersten Weltkrieg gezogen hat. Und das versucht Putin jetzt auch. Also die Folgen des Krieges möglichst auch ökonomisch und sozial wegzuhalten von der eigenen Bevölkerung. Das, ob ihm das gelingt, hängt ganz maßgeblich natürlich von den Sanktionen des Westens ab. Also ich glaube nicht, dass man das eine mit dem anderen kompensieren kann. Also ökonomische Schwäche durch ideologische Stärke, das kann man vielleicht kurzfristig, ja. Aber sagen nicht auf nicht à la longue. Und wenn man noch mal ein bisschen über Ideologie spricht, das Erstaunliche ist ja, wie stark diese russischen Narrative bei uns wirken.
Ja.
Phänomenal. Also bis hin zu Einkreisungen durch die NATO. Und man muss doch verstehen, die Sicherheitsängste und Besorgnisse Russlands. Und ja, das mit der Ukraine, mit den Nazis, da ist doch was dran. Also viele dieser Stereotype fallen hier auf einen erstaunlich fruchtbaren Boden. Ich finde, das ist eine Frage, mit der wir uns etwas ernsthafter und gründlicher auseinandersetzen müssen. Warum ist das so? Ja, meines Erachtens nicht, weil die so überzeugend sind oder weil sie so raffiniert vorgetragen werden, sondern weil es tatsächlich so etwas wie eine anti-westliche Grundströmung bei uns gibt, mit der die Sympathie für das autoritäre Russland korrespondiert. Ja? Und das ist aber nochmal ein eigenes Kapitel, was man etwas gründlicher diskutieren müsste. Warum verfängt Propaganda oder warum verfängt sie nicht?
Der Bundeskanzler, oder ein Thema ist ja Furcht. Einer großen getriebenen Themen ist ja auch in der Diskussion, die wir gerade haben, die Furcht der Menschen vor Eskalation, vor großen Unsicherheit oder sogar vor dem Begrifflichkeit eines Dritten Weltkrieges, das natürlich massive, ich möchte nicht von Angst reden, von Furcht reden, erzeugt und sozusagen ja auch in dem Sinne mit Ideologisierung sehr gut verpaart ist und somit ihre These unterstützen würde, dass da durch Verbindung Furcht und ideologische Mobilisierung vorangetrieben wird.
Ganz bestimmt. Das kann man sogar in den Lehrbüchern der russischen Militärakademie nachlesen, dass psychologische Kriegführung, also die Furcht vor einem Atomangriff, zu den wesentlichen Propagandamitteln Russlands gehört, auch weil sie wissen, um auf den Begriff zurückzukommen, dass das besonders in Deutschland auf einen fruchtbaren Boden fällt. Also das ist ja erstaunlich, ja, dass nicht die Länder, die tatsächlich am stärksten militärisch bedroht sind von Russland, also das Baltikum oder Polen, ja, nicht die sind es, die jetzt in diese Schreckstarre verfallen und sagen, um Himmels Willen bloß keine Eskalation. Wir dürfen Putin nicht in die Enge treiben und wir dürfen keine schweren Waffen liefern aus Furcht vor einer Eskalation, sondern wir sind es. Ja, was sozusagen der allerunwahrscheinlichste Fall ist, dass sagen Russland, Deutschland, Berlin mit einem sagen Atomschlag attackieren würde. Das wäre ja sagen die sichere Einleitung einer sagen nuklearen Response durch die NATO, also praktisch ein Selbstmordprogramm für Russland. So, und das hat natürlich viel zu tun mit der Art und Weise, wie bei uns der Zweite Weltkrieg psychologisch verarbeitet worden ist und wie er im kollektiven Bewusstsein heute weiter existiert. Ja, die Deutschen als Opfer am Ende des Krieges. Und das sind Mechanismen, auch psychologische Wirkungsmechanismen, die die russische Propaganda sehr genau kennt. Also ich glaube, dass Russland die deutsche Befindlichkeit fast besser versteht, also die Spin-Doctors in russischen Medien besser versteht als wir uns selbst. Und wenn wir uns von Furcht leiten lassen, dann geben wir natürlich Putin die absolute Eskalationsdominanz. Dann entscheidet er darüber, wie weit er den Krieg in der Ukraine noch steigert, Einsatz von Massenvernichtungswaffen und ob er möglicherweise dann im nächsten Schritt auch die NATO herausfordert auf ihrem eigenen Territorium. Weil wenn das oberste Ziel ist, die erste Priorität, das absolute Gebot, eine nukleare Auseinandersetzung mit Russland zu verhindern. Warum soll das dann nicht gelten, wenn St. Putin das Baltikum angreift oder versucht, einen Landkorridor nach Kaliningrad zu erobern, wovon ja im russischen Fernsehen jeden Abend die Rede ist?
Das ist ein spannender Boden, weil ja in Deutschland ja, wenn man die Umfragen sozusagen glauben möchte, das Land gespalten ist. Ungefähr 50%, die eher sagen, man sollte stärker aktiv werden. Also
jetzt ein bisschen mehr, ja.
Also, oder genau, also sehr divergierend, wie Sie gesagt haben, dass Deutschland also eine Sonderrolle einnimmt. Wenn man dieses Denken jetzt auf die Frage von Sanktionspolitik überträgt, also ökonomische Machtressourcen nochmal nehmen und sagen, das bedeutet ja, dass ökonomische Ressourcen und Sanktionspolitik auch in Ihrer Sicht eine neben der Informationsherausforderung der entscheidende Punkt ist, wo Deutschland konsequent handeln muss und Sanktionspolitik in ökonomischer Art auch sehr konsequent durchgeführt werden muss, für was sie auch stehen. Und wie weit würden Sie sagen, muss diese Sanktionspolitik gehen, um erfolgreich zu sein? Müssen wir also
Gas... Um diese Frage zu beantworten, muss man sich nochmal den Charakter der russischen Ökonomie vergegenwärtigen. Die beruht weitgehend auf dem Export von fossilen Energieressourcen. Etwa 2/3 der russischen Exporterlöse kommen vor allem aus Öl, Gas und am Rande auch von Kohle. Russland ist nebenbei auch der größte Kohleexporteur nach Deutschland. Also unsere Steinkohlekraftwerke laufen im Wesentlichen mit russischer Kohle. Und etwa 40% des Staatshaushalts hängen von diesen fossilen Rohstoffexporten ab. Das heißt, das ist schon eine Achillesferse des Regimes. Übrigens auch, was ihre Fähigkeit angeht, systemrelevante Technologien, Ersatzteile, Maschinen zu importieren. Also es ist ja ein Mythos, dass die russische Rüstungsindustrie autark sei. Das wird bei uns gerne gepflegt, ist aber natürlich mitnichten der Fall. Die brauchen Halbleiter, die brauchen Informationstechnik, die brauchen Optoelektronik. Das sind alles Hightech, die sie aus dem Westen importieren müssen. Und das gilt natürlich auch für die Zulieferindustrie zur russischen Waffenindustrie. Ja, auch die hängen von westlichen Importen und Technologien ab. Und es gilt auch für das Lebensniveau, den Lebensstandard der Mittelschicht. Auch da spielen westliche Konsumgüter eine zentrale Rolle. Das heißt, die Importfähigkeit des Regimes hängt ganz wesentlich von dem Export fossiler Energierohstoffe ab und den Devisen, die damit verdient werden. Also Russland verfügt über beträchtliche Devisenreserven aus dem vergangenen Energieexporte, sind jetzt zum Teil eingefroren, soweit die Assets der russischen Zentralbank in Europa oder Amerika geparkt waren, stehen also nicht voll zur Verfügung. Das heißt, sie finanzieren sich im Wesentlichen aus dem laufenden Geschäft. Und deshalb sind Energiesanktionen gegen Russland eben doch ein entscheidender Faktor, wenn man die Kriegsfähigkeit des Regimes untergraben will. Ja, das nicht sofort, das behauptet ja niemand ernsthaft, dass ein Energieembargo von heute auf morgen Putin zwingen würde, diesen Krieg zu beenden. Aber unsere russischen Freunde, sehr prominente Ökonomen, wie Guriev, der an der Sciences Po als wissenschaftlicher Direktor lehrt, und andere sagen, es wäre ein Zeitraum von 2 bis 4 Monaten, bis es tatsächlich zu massiven Einbrüchen in der russischen Wirtschaft käme, die dann auch auf die Kriegsfähigkeit des Regimes durchschlagen.
Aber ist dann dieses Problem, immer nachzufragen, dass eben da wieder die Furcht auch der Bundesregierung ist, dass die Bumerang-Effekte der Sanktionen für uns so groß wären, dass wir sozusagen uns selbst damit unter riesige wirtschaftliche Probleme stecken und deswegen auch die eigenen Interessen vor den Interessen an der Sanktionen stellen müssen? Macht der Deutschland
Sanktionen? Ich hatte dazu zu Beginn des Krieges einen kleinen Disput mit Robert Habeck, weil ich damals die Position vertreten habe, wir müssen ein entschiedenes Embargo, also auf alle drei Sektoren Öl, Kohle und Gas, schnell implementieren, um Putin dann auch möglichst schnell zum Rückzug aus der Ukraine, zur Beendigung des Krieges zu zwingen. Als eine temporäre Maßnahme, nicht als dauerhaften Ausstieg aus Energieimporten aus Russland. Das dauert länger, weil das eben strukturelle Anpassungen bei uns selbst erfordert. Diversifizierung von Energieimporten, Einsparung von Gas und Öl und beschleunigter Umstieg auf erneuerbare Energien. Die Antworten kennen wir ja alle. Ja. So, und darauf war die Antwort von Robert, dass er sagte, ja, okay, aber was ist, wenn diese Maßnahmen doch nicht so schnell wirken und wenn dieser Krieg sich dann doch über einen längeren Zeitraum hinzieht, und wir dann im Winter doch massive Einbrüche erleben, vor allem bei der Gasversorgung, die durchschlagen auf die Grundstoffindustrie und zum diesen berühmten Schneeballeffekten dann führen. So, wir wissen jetzt alle, wie die Entscheidung gefallen ist. Kein sofortiges Embargo, sondern in dem Maße, in dem es gelingt, russische Energieimporte zu substituieren. Das ist jetzt der Weg, der eingeschlagen ist. Aber bei Öl wird es wahrscheinlich schneller gehen als gedacht. Ich gehe davon aus, dass das auch nicht erst in 6 Monaten implementiert wird, wie das im Moment geplant ist, sondern noch weiter vorgezogen werden kann. Und bei Gas werden wir sehen, wann wir diesen Punkt erreicht haben, wo dann über einen Kraftakt, Energieeinsparungen auf der einen Seite, Diversifizierung, Substitution, das zumindest verkraftbar wird ohne große ökonomische Verwerfungen. Ich war eigentlich immer dafür, das Energiesicherheitsgesetz so zu ändern, dass die energieintensiven Grundstoffindustrien in die Vorrangversorgung reinkommen, sodass wir denen wenigstens, sagen wir, 60% ihres Gasbedarfs garantieren. Aber das hat sich jetzt durch die Debatte weitgehend erledigt.
Sehe ich auch wie Sie, Herr Füchs, die Diskussion, was die Zeit von Herrn Schröder bis Frau Merkel hätte es anders machen können. In der Russlandpolitik ist das eine sehr umstrittene Frage, aber eigentlich dann das schon für die zeithistorische Dimension. Das wird noch ein sehr spannendes Thema. Aber andersherum, glauben Sie, dass strategisch, also als Machtressource jetzt fossile Brennstoffe, die Sie ja genannt haben, was wäre, wenn die Russen andersherum sagen würden, dass sie kurzfristigerweise das als eigenes Machtmittel, ökonomisches Machtmittel gegen Europa verwenden und uns das Gas sozusagen wegnehmen würden? Glauben Sie, dass das taktisch die Ressourcenfrage, ökonomische, militärische, auch Information verändern würde? Oder glauben Sie, dass das diese Form von Reaktion der russischen Seite keinerlei Veränderung in der Systematik hätte?
Ausschließen können wir das natürlich nicht und deshalb war ich auch immer gegen diese Katastrophennarrative, ja, dass ein Wegfall von Gasimporten aus Russland für uns seinen ökonomischen Zusammenbruch bedeuten würde. Das habe ich immer auch nach den ganzen Gutachten, die ich dazu kenne, für übertrieben gehalten. Ich rechne nicht damit, dass Putin diesen Schritt tatsächlich geht, weil er sich damit selbst ins Knie schießen würde, weil es klar ist, dass es dann kein Zurück mehr gibt aus diesem Gasembargo gegen Russland. Und diese Einnahmequelle sagen wir, dauerhaft für Russland zerstört wäre, zumal ja Gas nicht beliebig umgeleitet werden kann. Das ist vor allem Pipeline gebunden. Auch die Kapazität für LNG ist begrenzt, sodass tatsächlich ein Wegfall der Einnahmen aus dem Gasexport nach Europa könnte kaum kompensiert werden für Russland. Insofern rechne ich nicht damit, dass sie das tun werden, weil nach allem, was wir wissen, auch zumindest Teile der russischen Machtelite immer noch darauf spekulieren, dass es doch einen Rückweg zum Status quo ante geben könnte. Was ich wiederum nicht mehr glaube, nach allem, was ich sowohl aus der Politik wie zunehmend auch aus den Unternehmen höre, ist diese Abkehr vom Russlandgeschäft nicht temporär, sondern das ist eine langfristige Entscheidung, die jetzt getroffen worden ist und dahinter wird es kein Zurück mehr geben.
Das heißt ja auch, dass die Amerikaner auch in dem Punkt ja wieder transatlantisch wichtige Partner oder wieder in Erinnerung als wichtige Partner gekommen sind. Sie haben ja schon vorhin vom Kriegseintritt der USA als entscheidendes Faktum im Zweiten Weltkrieg gesprochen. Streicht mir das Wort Krieg bitte, Herr Füchs, weg, aber Eintritt der USA und die Herausforderung, die Leadership-Funktion, weil wir heute doch einige Damen und Herren aus Washington haben, war ja wohl der entscheidende Faktor für Europa, um überhaupt ansatzweise den Machtressourcen der Russen erstmal entgegentreten zu können, sowohl ökonomisch wie auch militärisch. Heißt es, dass Fakten
Das finde ich ist eine. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll, bittere Erkenntnis, sondern eine nüchterne. Sagen Erkenntnis, dass bei all diesem Gerede von europäischer Souveränität sich jetzt wieder gezeigt hat, wenn es drauf ankommt, kommt es auf die USA an. Also ich glaube, die Ukraine wäre heute schon geschlagen, wenn die USA nicht so entschieden Partei ergriffen hätten und so schnell. Das betrifft sowohl die Waffenlieferungen, aber auch die finanzielle Unterstützung. Gestern oder vorgestern ist im Kongress gerade ein neues, ich glaube, 30 Milliarden Paket verabschiedet worden, was sowohl neue Waffenlieferungen beinhaltet, aber auch ökonomische, humanitäre, finanzielle Unterstützung. Das sind ganz andere Dimensionen als in Europa. Wenn die USA antreten, dann können sie ganz andere Ressourcen und Machtmittel in die Waagschale werfen. Oder sie sind jedenfalls bereit dazu, das zu tun. Und ich glaube, das ist eine wichtige Lektion, gerade wenn man die zögerliche deutsche Politik in den ersten Wochen dieses Krieges sich nochmal vor Augen führt. Das hat bei vielen unserer mittelosteuropäischen Partner, übrigens auch bei Skandinaviern, doch zu der Schlussfolgerung geführt, wir können uns auf Deutschland und Frankreich nicht verlassen, jedenfalls nicht allein, sondern wir müssen unbedingt diesen Schulterschluss mit den USA sichern. Das ist, glaube ich, etwas, was nicht so schnell aus dem europäischen Gedächtnis wieder verschwinden wird.
Ich hoffe sehr, weil das eine extreme Leistung gewesen ist, die Amerikaner gezeigt haben. Nur eine ganz kurze Rückfrage dazu. Wir hatten ja die Trump-Zeit. Zum Glück ist dann Trump nicht mehr Präsident gewesen in der Krisensituation, die wir jetzt haben, der Kriegssituation, die wir haben. Warum haben die Amerikaner das gemacht? Ist es die alte transatlantische Freundschaft, die doch noch auch als Wertegemeinschaft existent ist?
Ich glaube, das kann man von der Biden-Administration tatsächlich sagen. Also das Erkenntnis, dass sie Europa nicht verloren geben können. Und dass sie Europa als Alliierten brauchen, gerade für die neue globale Auseinandersetzung mit China, die für sie ja natürlich im Vordergrund steht. Aber dafür müssen sie in Anführungszeichen sozusagen die Heimatfront sichern und Europa gehört zu ihrer Heimatfront. Und insofern ist das, glaube ich, eine Mischung aus kühler Macht- und Interessenpolitik, aber auch doch einem Gefühl der Verbundenheit mit Europa, was in diesem Teil der amerikanischen Machtelite noch lebendig ist, aber eben nicht mehr generell. Und natürlich ist es ein erschreckendes Szenario, dass Trump möglicherweise in 2,5 Jahren wiedergewählt wird oder jemand seiner Geisteshaltung wiedergewählt wird. Und dann wird die Luft tatsächlich transatlantisch sehr dünn werden.
Das heißt, wir haben noch 2,5 Jahre Zeit, wenn auch, man hat ja schon Sorge, dass im November, wenn möglicherweise der Kongress dann fällt an die Republikaner, schon die Schwierigkeiten größer werden. Aber ich möchte alle auffordern, wer eine Frage hat, sich gerne zu melden. Martina schaut auf euch alle und gleich die erste. Bevor wir jetzt anfangen, hätte ich nur einen Punkt, weil Sie haben, das haben Sie ganz, ganz wunderbar gesagt, die Amerikaner machen nationale Interessenspolitik. Strategisch, Kalkül, aber auf Wertebasis. Und viele behaupten, dass ja die deutsche Führungsrolle auch in diesem Konflikt so schwierig ist, weil die Deutschen, die haben schon die Vergangenheit gehabt, es nicht bis heute nicht geschafft haben, ihre Politik auch nach nationalen Interessenspolitik auch nach außen offensiv zu vertreten. Teilen Sie die Meinung? Meinen Sie, wir sind weiterhin viel zu moralistisch, als dass wir nationale Interessen nicht wirklich definieren könnten, auch als klare Zielschnur für Politik und auch für Diskussion?
Ich teile diese Entgegensetzung von Moral im Sinne einer wertorientierten Außenpolitik und Interessen nicht explizit. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Verteidigung dessen, was wir bisher die liberale Weltordnung genannt haben, also im Wesentlichen eine normative Weltordnung, auch wenn wir uns nicht selbst immer an diese Verpflichtungen gehalten haben und die Amerikaner erst recht nicht. Aber trotzdem, letztlich waren die USA der Architekt und immer wieder auch der Garant einer internationalen Ordnung, die an rechtliche Normen, an Verträge, an multilaterale Institutionen gebunden ist. Und die Verteidigung dieser Ordnung liegt in unserem nationalen Interesse, auch in unserem ökonomischen Interesse als Exportnation übrigens. Also zu glauben, wir könnten eine regelbasierte Weltwirtschaft und Weltpolitik ersetzen durch bilaterale Deals, etwa mit dem chinesischen Regime, das halte ich für eine komplette Fehleinschätzung, sondern wir sind auch im Interesse übrigens der Begrenzung von Konflikten, also der Kriegsvermeidung, daran interessiert, diese wertorientierte oder normative Ordnung zu verteidigen, erst recht in Europa. Also zu verhindern, dass die Herrschaft des Rechts ersetzt wird durch das Recht des Stärkeren. Und da gibt es aus meiner Sicht eine Konvergenz zwischen Grundwerten der Demokratie und unseren Interessen. Genauso wie es auch in unserem Interesse liegt, die demokratischen Bewegungen weltweit zu stärken, weil es stimmt einfach, dass Demokratien keine Kriege gegeneinander führen. Allenfalls in extremen Ausnahmefällen. Aber also ich halte Demokratie nicht für irgendeinen weltfremden Idealismus, sondern für ein grundlegendes Interesse, für das wir uns global engagieren sollten.
Ich glaube, das teilen alle hier, weil normative Weltordnung ist ja auch ein klares gemeinschaftliches Interesse, auch ein Gemeinwohlinteresse.
Ein Gemeingut, wenn Sie wollen, ist ein Common Good.
Ja. Ich meine, angeblich hat der Chinese ja gesagt, das Zeitalter der Demokratien ist zu Ende, das Zeitalter der Autokratien kommt. Das wäre genau diese Zuspitzung ihrer bipolaren Herausforderung. Aber das heißt natürlich auch, dass man die Machtressourcen so strukturiert, um diese normative Weltordnung auch liberal oder normativ in dem Sinne, wie Sie es beschrieben haben, aufrechterhalten zu können.
Wichtiger Punkt, wenn ich da nochmal einhaken darf, auch sagen in der Diskussion mit amerikanischen, auch mit europäischen Freunden. Wir haben am Anfang ja sehr offensiv gesagt, und das halte ich immer noch für richtig, dass dieser Krieg in der Ukraine auch ein Krieg ist zwischen dem russischen Autoritarismus und der europäischen Demokratie. Ja, dass die Ukraine heute der Schauplatz ist für diesen neuen Systemkonflikt. Das stimmt. Aber international, also etwa im Rahmen der Vereinten Nationen, sollte man vielleicht das Argument stärker machen, dass es um die Verteidigung einer regelbasierten Ordnung geht. Weil das ist ein Argument, mit dem man auch, ich würde sagen, halb autoritäre oder halbdemokratische Regimes gewinnen kann. Ja, in der, also vor allem Entwicklungsländer und Staaten wie Indien, die sich jetzt eher so versuchen, neutral zu halten, die haben ein Interesse an dieser regelbasierten Ordnung. Das gilt jedenfalls für die überwiegende Zahl, weil sie sonst dem Recht des Stärkeren ausgeliefert sind. Und ich glaube, dass man dieses Argument stärker machen muss, dass es in der Ukraine eben auch um die Verteidigung einer regelbasierten Friedensordnung geht.
Vielen Dank. Ja, ich habe jetzt Pedro Alberto Behrens. Kommt jetzt die südamerikanische Herausforderung in der Frage, Pedro Alberto?
Selbstverständlich, Dominik, du kennst mich. Ja, mein Bezug zu Lateinamerika ist hinlänglich bekannt, glaube ich. Aber tatsächlich, ich meine, du hast mit dem Titel der Veranstaltung natürlich sofort meine Aufmerksamkeit auf deiner Seite gehabt mit der Frage Fluch oder Segen bei den Ressourcen. Und die Antwort oder die Frage ist im Fall Lateinamerika ja fast schon beantwortet, nämlich dass leider sehr viel öfter Fluch als Segen. Jetzt ist natürlich, und da glaube ich, passt das ganz gut gerade in den letzten Minuten sozusagen inhaltlich, was besprochen wurde. Jetzt ist natürlich die Frage, im Rahmen dieser Diskussion um wertebasierte Außenpolitik, ist die Chance, und das wäre die Frage an Sie, Herr Fuchs, ist die Chance, dass man die Region Lateinamerika, die ja, ich will jetzt nicht sagen die demokratischste, aber zumindest in jedem Fall die am wenigsten autokratischste Region des globalen Südens ist, gibt es da die Chance, dort, ich sag's jetzt mal so ein bisschen blumig, aus diesem Ressourcenfluch einen Ressourcensegen zu machen, eine Art Partnerschaft, Stichwort Energie, Wasserstoff und vieles mehr. Ist das realistisch und vor allen Dingen, jetzt mal mit einem leichten Seitenhieb auf die deutsche Außenpolitik, gibt es die strategische Weitsicht auf deutscher Seite diesbezüglich? Das wäre meine Frage.
Also ich bin kein Lateinamerika-Spezialist, will mich deshalb nur auf ein oder zwei Aspekte beziehen, die dabei mitgeschwungen haben, nämlich um mit dem Letzteren anzufangen, ich glaube nein. Also wir müssten uns jetzt total beeilen, um diese EU-Mercosur-Investitions- und Handelsabkommen endlich in trockene Tücher zu kriegen. Das ist eine der Konsequenzen meines Erachtens aus diesem neuen Systemkonflikt und damit auch die ökonomische Verflechtung, den Austausch mit Lateinamerika zu stärken. Und im Hinblick auf die große ökologische Transformation, die uns bevorsteht, müssen wir uns, glaube ich, von diesen latenten Autarkievorstellungen verabschieden. Also wir haben eine nationale Engführung der Energiewende. Wir betreiben sie nicht mal wirklich konsequent europäisch, bisher jedenfalls nicht. Geschweige denn, dass wir die globalen Allianzen vorantreiben, die es aus meiner Sicht jedenfalls dafür braucht. Ja, wenn wir über Wasserstoff als den künftigen Grundstoff sprechen, der Erdgas und Öl substituiert, über synthetische Kraftstoffe, auch, würde sagen, über Biokraftstoffe der dritten, vierten Generation, also tatsächlich nach ernsthaften Nachhaltigkeitskriterien, dann kommt man an Lateinamerika nicht vorbei. Und ich bin überhaupt kein Anhänger von Deglobalisierung. Wir müssen strategische Abhängigkeiten von autoritären Mächten reduzieren. Das stimmt. Ob das jetzt Russland oder China ist. Aber gleichzeitig müssen wir Allianzen mit potenziellen Partnern ausbauen, weltweit.
Vielen Dank, Herr Fuchs. Ich denke, das ist ja auch immer ein Ziel der grünen Politik generell gewesen. Ich hätte eine letzte Frage, komplex, aber meine Frage wäre, glauben Sie, sind Sie der Auffassung, dass die grüne Transformation in Europa durch den Ukraine-Krieg eher befördert wird oder ob das eher sozusagen ein Rückschlag ist, weil man viel stärker wieder auf fossile Brennstoffe zurückgreifen wird, ob man das Übergangsphase nennt oder nicht? Oder wie sehen Sie diese Herausforderung, die sozusagen ja auch für die grüne Seele wahrscheinlich eine wichtige, wenn nicht eine der allerwichtigsten Fragen ist?
Also natürlich hat dieser Krieg und die ganze Auseinandersetzung, die er ausgelöst hat, erstmal die Prioritäten verschoben. Das ist so. Also Klimawandel erscheint im Moment jetzt nicht mehr als die Gefahr erster Ordnung, die allerdringlichste. Aber das ist meines Erachtens nur eine vorübergehende, sagen, Erscheinung. Auch mit Blick auf die Energiewende bin ich eher optimistisch. Vielleicht kommt es im Stromsektor ja vorübergehend nochmal zu einem stärkeren Einsatz von Kohle, um Gaskraftwerke zu ersetzen. Aber das sind meines Erachtens eher marginale und sehr kurzfristige Phänomene, zumal durch den europäischen Emissionshandel ETS damit ja die Gesamtemissionen nicht steigen. Ich bin doch ziemlich sicher, auch nach dem, was ich aus anderen Ländern höre, dass dieser Schock, ja, dass wir diese Energieabhängigkeit von Russland so schnell wie möglich beenden müssen, eher dazu führen wird, die Anstrengungen zum Ausbau erneuerbarer Energien und zum Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur und Produktionskapazitäten beschleunigen werden. Also ich denke, dass unter dem Strich eher dazu führen wird, dass wir den Abschied von fossilen Energien beschleunigen.
Das ist eine spannende Frage. Dann komme ich
zumal ich will sagen, bei fossilen Energien die Alternativen zu Russland in der Regel auch nicht erfreulich sind. Ich meine, das ist ja auch eine interessante Erkenntnis, die wir jetzt gewinnen, dass im Grunde die USA das einzige demokratische Exportland für fossile Energien im großen Stil sind. Die anderen sind alle hochproblematisch, ob das Saudi-Arabien ist oder Katar oder Iran oder selbst Venezuela. Also wenn man nicht vom Regen in die Traufe geraten will, dann muss man wirklich den Abschied von fossilen Energien forcieren.
Da bin ich voll bei Ihnen. Sagen Sie, Sie haben ja auch oft gesprochen von der postfossilen Ökonomie der Zukunft des 21. Jahrhunderts und haben ja Russland da genau gesagt, auch die Perspektive da sehr kritisch gesehen. Das heißt aber für Sie, und die letzte Frage, wir haben noch 2 Minuten, dann ist auch Schluss, Herr Füchs, müssen die Grünen sich damit nicht groß verändern, weil faktisch haben sie sozusagen eine größere Verschnaufspause, aber im Grunde ist die grüne Politik auch die Politik, Sie sind ja eines der Gründungsmitglieder, ein Urgestein, wenn ich so sagen darf, der grünen Politik der letzten Jahrzehnte. Machen Sie also keine Sorgen um die Grünen?
Nee, mache ich mir nicht. Ich bin übrigens kein Gründungsmitglied, sondern bin erst in Anführungszeichen 82 dazu gestoßen.
Deswegen wollte ich mich doch retten mit Urgestein, Herr Füchs.
So, ja, das ist schon richtig. Also ich glaube, dass für die Grünen das jetzt eher eine Chance ist, diese Häutung zu vollenden, die sie ja schon begonnen haben, mit den Koalitionsverhandlungen und dem Eintritt in die Regierung, nämlich zu einer Partei, die Gesamtverantwortung übernimmt für die Republik und die vielleicht eher und schneller als andere in der Lage ist, sich auf diese neuen Herausforderungen einzustellen. Bei Klima ist es sowieso klar, das ist sozusagen gehört zur grünen DNA. Aber jetzt auch mit Blick auf die veränderte Sicherheitslage und den Ausstieg aus Energieabhängigkeit von Russland bis hin zu der Idee der wehrhaften Demokratie, die auch international durchbuchstabiert werden muss, nicht nur innenpolitisch, sind die Grünen, glaube ich, besser als andere vorbereitet auf diese neue Wirklichkeit. Und sie haben auch das Personal, ohne da jetzt Liebe dienern zu wollen, das habe ich nicht nötig. Aber ich meine, mit Habeck und mit Baerbock und mit Cem Özdemir und ein paar anderen haben sie auch die Personen, die in der Lage sind, diese Zeitenwende zu kommunizieren. Und das unterscheidet sie ja signifikant vom, ich würde sagen, dem Rest der Koalition. Ja, das im Grunde sind die Grünen die einzigen, die jetzt offensiv diese neue Politik erklären und sie auch vorantreiben. Und ich glaube, dass das ihr politisches Gewicht nochmal deutlich erhöhen wird. Das hat man sogar in Schleswig-Holstein jetzt gesehen.
Ja. Herr Füchs, ganz herzlichen Dank. Ich denke, auch in der Politikberatung, wie alle, man kann also gerade von der Art und Weise, wie unsere Außenministerin kommuniziert, Klartext, einfach, optional und auf Antworten, kann man auch viel lernen für unsere gesamte Branche. Herr Füchs, herzlichen Dank. Die Grünen werden zur neuen Volkspartei Deutschlands. Das nehmen wir sozusagen als letztes Wort mit. Mit aber einem globalen, auch offenen, transatlantischen Blick. Es war immer eine Freude, Ihnen zuzuhören. Wir wünschen alles Gute. Sie haben eine spannende Diskussion, wahrscheinlich auch wieder gleich weitergehend. Deutschland ist ja sehr emotional bewegt in den Fragen und Sie haben eine klare Stimme in dieser Diskussion und wir danken Ihnen herzlich und dann freuen wir uns aufs nächste Mal.
Gerne.
Ganz herzlichen Dank und allen, die zugehört haben, herzlichen Dank. Euch auch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss an alle.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Tschüss.